Es geht beim Kreuz um das Zentrum unseres Glaubens, weil hier Vergebung stattfindet, Erlösung, Frieden mit Gott, die Grundlage für alles, was wir hier tun und was wir hier bereden, wo wir drüber nachdenken. Und wenn wir ab sofort vom Kreuz reden, dann meinen wir damit nicht die Kraft dieses Symbols, so zauberspruchmäßig, sondern wir meinen damit diesen Moment, als Jesus Christus starb. Dieser Moment, als die Erde bebte, der Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel zerriss und klargestellt wurde, dass die Dinge von nun an grundlegend anders geordnet werden zwischen Mensch und Gott. Das meinen wir mit dem Kreuz. Und dieses Kreuz hat Kraft. Christus als der Gekreuzigte hat Kraft. Und wir wollen uns heute Zeit nehmen, genau das in den Mittelpunkt zu stellen, uns mal anzuschauen, was das für unser Leben zu sagen hat. Und mit dieser Predigt wollen wir hier einen Raum kreieren. Wir wollen euch und uns gemeinsam ermutigen, diesen Ort des Kreuzes ganz neu wahrzunehmen, anzunehmen und ihn aufzusuchen und zu finden. Als Anne und ich uns so das erste Mal der Predigtvorbereitung gefragt haben, was die Kraft des Kreuzes eigentlich für unser Leben für eine Bedeutung hat, da ist mir spontan eingefallen, dass ich durch das Kreuz meine Lebenslast ablegen darf. Das, was mich so richtig im Innersten belastet. Und dann entsteht da eine Energie, da wird etwas freigesetzt, was es mir ermöglicht, mich für das Gute einzusetzen, meine Rolle im Reich Gottes zu finden und einzunehmen, beflügelt durch Annahme und die Gewissheit, dass für mich gesorgt ist. Anne, was war denn so dein erster Gedanke? Was bedeutet die Kraft des Kreuzes für dein Leben?
Für mich ist das Wichtigste, dass ich zu Jesus kommen kann, so wie ich bin. Mit allem, was da ist, an Schwierigem, an Schönem, dass ich nicht schönreden muss und dass ich erlebe, wie er mein Innerstes berührt, wie ich vergeben kann, wie ich Vergebung empfange und dadurch etwas neu wird in mir. Samuel und ich werden uns heute in den Redeanteilen abwechseln. Und zu Beginn werden wir uns mal der Frage stellen, was ist eigentlich am Kreuz passiert?
Naja, zunächst einmal finde ich einen Blick auf die historischen Fakten sehr interessant. Es ist nämlich für diese zeitliche Epoche außergewöhnlich dokumentiert durch eine vielfältige Quellenlage, dass es da einen Mann gab, der Jesus hieß, der aus Nazareth kam, und es ist ebenfalls dokumentiert und nachweislich so gewesen, dass dieser Mann durch seine Worte und durch seine Handlungen, die er tat, durch diese Ausstrahlung, die er hatte bei den Menschen um ihn herum, etwas ganz Besonderes auslöste. Es ist ebenfalls dokumentiert, dass dieser Mann aufgrund seiner Ausstrahlung, aufgrund dieser Besonderheiten, die die Leute spaltete in solche, die ihm nachfolgten und solche, die ihn umbringen wollten, ungefähr um das Jahr 30 nach Christus die römische Todesstrafe der Kreuzigung erleiden musste. Soweit erstmal die Fakten. So, das ist wahrscheinlich etwas, wo jeder, egal ob christlich oder nicht christlich, erstmal mitgehen könnte. Aber ich glaube, es reicht nicht aus, nur die historischen Fakten anzuschauen. Und deswegen, Leute, es ist so gut, dass wir die Bibel haben und den Heiligen Geist, mit deren Hilfe wir verstehen können, was da abgesehen von den nachweislichen Fakten noch geschehen ist, auf einer geistlichen Ebene. Und Anne, wenn du die Frage stellst, was ist da eigentlich am Kreuz passiert, da muss ich auch sagen, es ist passiert, dass da ein Gott in Menschengestalt starb. Es ist passiert, dass da ein Fluch gebrochen wurde am Holz, der über uns war. Und es ist passiert, dass da die Sünde, ein äußerst bedeutungsreiches Wort für das Böse und Destruktive, die Sünde der ganzen Welt auf diesen Gott am Kreuz geladen wurde, damit alle, die an ihn glauben würden, frei davon sein können. Jesus hat die Konsequenz dieser Sünde getragen. Er hat Verantwortung übernommen. Auf die Sünde folgt der Tod. Das ist vom Alten Testament, also vom ersten Teil der Bibel her, ein immer fortwährender Mechanismus. Jesus hat diesen Mechanismus nicht aufgelöst, er hat ihn erfüllt. Stichwort Altes Testament. Anne, du hast uns einen ganz starken Text aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja mitgebracht, Kapitel 53, wo vom kommenden Gottesknecht, vom Messias geredet wird. Und vielleicht kann der ein oder andere sogar das Kreuz und die Sünde darin wiedererkennen, obwohl der Text sehr viel älter ist als der Moment des Kreuzes selbst.
Da heißt es, Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Wenn ihr mal an Darstellungen von Jesus am Kreuz denkt, da sind es meistens Gemälde, die Jesus mit einem Gesichtsausdruck, der sehr still leidend ist, zeigen. Und das ist auch Teil, weil Jesus als das Lamm Gottes beschrieben wird, das die Sünde der Welt trug, ohne zu klagen. Nun ist Jesus Gott und er war auch Mensch. Ein Mensch mit einem Körper, mit Organen, mit Gefühlen, mit Nerven. Und als er ausgepeitscht wurde, da hat die Peitsche reale Hautstückchen aus seinem Körper gerissen, Fleischstückchen rausgerissen. Die Krone wurde fest aufgedrückt, damit sie nicht wieder abfällt. Und es gab reale Nägel, dicke Nägel, die durch seine Hände geschlagen wurden. Also das war sehr, sehr blutig, wesentlich blutiger, als wir das auf den Bildern sehen. Und so können wir sagen, das Kreuz war jetzt kein Ort, wo wir einen strahlenden Helden sehen, sondern das Kreuz war ein Ort der Niederlage, der Schmerzen. Das war kein schöner Anblick. Und Gott war nicht da, sodass Jesus sogar nach ihm geschrien hat: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lesen wir weiter. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Vor ein paar Wochen saß ich hier im Gottesdienst und ich weiß nicht mehr, wie ich drauf kam. Vielleicht durch ein Lied oder durch einen Satz in der Predigt. Ich habe mir so vorgestellt, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Und irgendwie war mir klar, dass die Sünde in meinem Leben Strafe verdient. So sagt die Bibel. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod, ist die Trennung von Gott. Und wir waren so unterwegs zu dem Ort, wo ich bestraft würde. Und es kam mir so vor, als würde Jesus kurz bevor wir da sind sagen: Ich mache das für dich. Du kannst gehen, du kannst dein Leben genießen. Ich übernehme das für dich. Und das ist hier gemeint, dass Jesus stellvertretend für uns ans Kreuz ging. Er wurde festgenagelt, so wie festgetackert, damit wir in Freiheit leben können. Und auch meine Sünde hängt da, deine Sünde hängt da. Er hat sie ja real getragen und er kennt sie. Also wenn jemand weiß, wie es sich anfühlt, wenn wir unsere Sünde sehen, dann ist das Jesus. Und jetzt kommen die beiden Verse, die ich so die schönen Verse im Kapitel finde. Da heißt es: Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Wir irrten alle umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Und das ist das Ziel, dass wir Frieden haben mit Gott, dass wir Heilung erleben können. Und nun greift Gott nicht einfach so in unser Innerstes und zieht die Schuld raus, sondern er respektiert unseren Willen und unsere Grenzen. Also was ich ihm gebe, nimmt er. Was ich ihm nicht gebe, das bleibt bei mir. Und so glaube ich, dass es einen Preis gibt für die Heilung und für die Freiheit. Und das ist unsere Ehrlichkeit. Man kann es auch Demut nennen. So zu Gott zu kommen, wie wir sind. Mit dem, wie es sich anfühlt. Mit dem Bewusstsein von Schuld, mit dem Schmerz, den wir erlebt haben durch die Schuld anderer. Vielleicht auch mit diesem: Ich ahne, dass da irgendwas nicht so in Ordnung ist, aber ich komme da noch nicht so richtig dran. Das gehört auch zur Ehrlichkeit. Und dann ist Jesus ehrlich. Der sagt nicht: Ach, ist nicht so schlimm, stell dich nicht so an, streng dich ein bisschen an, sondern er nimmt das ernst. Er sagt: Ja, deine Sünde ist schlimm. Die hat dich kaputt gemacht, die hat Beziehungen um dich herum gestört. Und er nimmt ernst, was mir angetan wurde. Er sagt, das verstehe ich, das tut weh, ich nehme das ernst. Und dann können wir weitergehen. Es gibt etwas, was uns davon abhält, einfach so zu ihm zu kommen. Ich glaube, das hat etwas mit Scham zu tun, ein Reflex der Scham. Wir wollen lieber zudecken, was in uns ist. Wir mögen es nicht zeigen, wir mögen es für Menschen oft nicht zeigen, wir mögen es vor Gott nicht zeigen, weil wir uns schämen, dass es so ist, wie es ist. Und das hat das mit unserem Selbstbild zu tun, mit Stolz, mit Minderwertigkeit. Und damit wollen wir uns heute noch etwas tiefer beschäftigen. Samuel wird jetzt etwas dazu sagen.
Genau, und dafür holt die Jenny mir die Flipchart. Vielen Dank. Ich helfe.
Danke.
Perfekt. Danke, Jenny. Also, der erste Punkt, über den ich gerne sprechen würde, ist Selbstbild. Man könnte es auch Identität nennen, unser Ego. Und ich glaube, dass das ziemlich kompliziert ist. Denn einerseits ist unser Selbstbild wirklich, wirklich wichtig. Es hat heftige Auswirkungen auf mein ganzes Leben, wie es mir innerlich geht. Und auf der anderen Seite ist unser Selbstbild unstet, wechselhaft, manches Mal trügerisch und definitiv in einigen Situationen unseren Umständen und Gefühlen unterworfen. Und ich möchte dir heute sagen, wahrscheinlich hast du es schon mal gehört, aber ich möchte dir das zusprechen. Was zählt, sind Gottes Gedanken über dich, wenn wir über Identität und Selbstbild sprechen. Psalm 139, du bist gewollt. Epheser 2, du bist wunderbar und schön, du bist Gottes Meisterstück. Psalm 8, du bist gekrönt und trägst eine Königswürde. Jesaja 43, du bist angenommen. Psalm 23, du bist versorgt. Jesaja 41, du bist festgehalten und getragen vom Stärksten. Epheser 1, du bist reich gesegnet. Zephania 3, du bist geliebt. Er jubelt, wenn er an dich denkt. Ich könnte diese Liste weiterführen, aber ich möchte dich mal fragen, kannst du das glauben oder regt sich gerade innerlich eigentlich auf ein bisschen? So, ich glaube, Gott möchte uns diese Identität schenken. Er wünscht sich, dass dein Selbstbild, also so wie du über dich selbst denkst und fühlst, möglichst mit dem übereinstimmt, wie er über dich denkt und fühlt. Und ich kann mir vorstellen, ich kann mich da ganz gut hineinversetzen, wie es ist, in der Predigt zu sitzen und jemand fängt an, über Identität zu reden. So, mir geht das dann oft so, ja, ich weiß, ich bin ein Königskind, ich bin geliebt, habe ich schon 100 Mal gehört. Aber es ist das eine, jetzt hier zu sitzen und das abzunicken. Es geht um diesen Moment, wenn du montags zur Arbeit kommst und du wirst von deinem Chef so richtig lang gemacht. Oder um den Moment, wenn zum Beispiel du merkst, Arbeitskolleginnen oder Mitschüler oder so lästern über mich und sie haben vielleicht auch ein bisschen Recht damit. Oder du merkst, da findet eine Entfremdung statt in einer Beziehung oder einer Freundschaft, die mir wichtig ist. Jemand schreibt im Chat irgendwie nicht mehr so richtig zurück und es macht irgendwie was mit dir. Du merkst, hast du keine Kontrolle. Und das sind die Momente, wo sich zeigt, wie stabil unser Selbstbild eigentlich wirklich ist. Und deswegen habe ich dir jetzt gerade diese Liste einmal genannt, weil ich dir sagen möchte, dass du gerade in diesen Momenten denken darfst und sogar auch denken sollst, dass wie so einen Zuspruch annehmen darfst, dich auf diese Verheißung stellen kannst. Ich fühle es vielleicht gerade nicht, die anderen sehen es vielleicht gerade nicht, aber Gott sieht mich so und deswegen stimmt es. Und den Prozess der Annahme von diesen Zusprüchen, den könnten wir dann auch so betiteln: Ich darf immer mehr der werden, der ich schon bin, weil Gott sieht mich schon so und Gott ist Wahrheit. Du darfst immer mehr die werden, die du schon bist. Und dann gibt es da aber eine Verzerrung, ein Zerrbild der Identität. Das kommt durch Sünde, dass ich mich selbst nicht so wahrnehme, wie ich wirklich bin, zumindest in Gottes Augen. Also ich erlebe zum Beispiel seit frühester Kindheit immer wieder Erfahrungen, die ich in mein Weltbild integrieren muss. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Genauso erlebe ich aber auch Erfahrungen, die ich in mein Selbstbild integrieren muss. Und so kommt es, dass ich in mir irgendwann gar nicht mehr den sehe, der ich wirklich bin, sondern mein Selbstbild ist wie eine Fälschung, wie eine hässliche Fratze des Originals. Und dieses Zerrbild, diese Verkrümmung meiner eigentlichen Identität gibt es unter anderem und ganz besonders oft in zwei Varianten: Stolz und Minderwertigkeit. Vielleicht denkst du dir, ja, ich bin eher bei dem einen oder bei dem anderen unterwegs oder vielleicht auch gar nicht. Tatsächlich ist es so, dass diese beiden Dinge sehr oft zusammenhängen, weil sie die gleiche Wurzel haben. Beides hängt damit zusammen, mit dem Gedanken, ich darf mich nicht so zeigen, wie ich wirklich bin, denn dann wird es ganz schlimm. Sind wir beim Thema Scham, Anne?
Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch in die Hände bekommen von Brené Brown. Das heißt auf Deutsch, Verletzlichkeit macht stark. Diese Frau ist eine Schamforscherin. Die hat also dieses Phänomen Scham wissenschaftlich erforscht und hat viele Interviews geführt, die ausgewertet. Und ihre Grundannahme ist, damit Beziehungen gelingen, damit wir gute Lehrer, gute Leiter, gute Eltern sein können, brauchen wir die Verbundenheit miteinander. Wir brauchen den Mut, ganz da zu sein, mit allem, was wir sind, uns zu zeigen, uns einzubringen. Und ein Ergebnis ihrer Studie ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Maß, in dem wir das tun können, und dem Maß, in dem wir uns geliebt fühlen. Also je mehr wir uns geliebt fühlen, je sicherer wir in einer Beziehung sind, desto leichter können wir zeigen, wer wir sind, desto leichter können wir unsere Stärken einbringen, ohne Angst zu haben, dass es kritisiert wird. Und desto leichter können wir auch Fehler zugeben, weil wir eine innere Sicherheit in der Beziehung haben, die nicht von der Perfektion unserer Handlung abhängt. Und das andere Ergebnis dieser Studie ist, dass sie Schutzschilder benennt, die Menschen auf, die wir aufspannen, um unser verletzliches Inneres zu schützen. Wir wollen nicht kritisiert werden, wir wollen nicht, dass jemand denkt, wir sind ja nicht gut genug, was auch immer. Also ein Schutzschild ist, alles richtig zu machen, nach Perfektion zu streben, damit nur keiner sieht, dass ich doch meine Fragen habe. Ein anderes Schutzschild kann sein, gar nicht erst den Mund aufzumachen, sich gar nicht erst zu engagieren, da kann ich auch nichts falsch machen. Oder jemand zu sein, die ständig durch die Gegend läuft und alle kritisiert, dann sagt mir keiner was. Also Menschen, die sich sicherer fühlen, können sich besser einbringen, besser Fehler zugeben. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, das trifft auch auf Gott zu. Wenn ich mich sicher fühle bei Gott, oder je sicherer ich mich fühle bei Gott, desto leichter kann ich meine Schuld zugeben. Und dann ist es ein Risiko, um zu schauen, was macht er jetzt mit meiner Schuld? Und wenn ich dann Liebe erfahre, dann fällt es mir noch leichter, mich zu öffnen. Soweit zu der Studie.
Ja, vielen, vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zum dritten Punkt hier von unserem Schaubild, nämlich das Kreuz. Und ich glaube, unterm Kreuz, an diesem Ort, da wird unser Selbstbild geheilt, gerade gerückt. Das passiert vielleicht nicht alles auf einmal, aber schrittweise, und es kann dort gelingen. Unterm Kreuz, da muss der Schmerz raus, alles, was ich an Verletzung mitbringe, und das ist bestimmt kein schöner und glorreicher Moment voller Schönheit, jedenfalls auf den ersten Blick, aber hat Anne gesagt, war es beim Kreuz auch nicht. Aber das, was da in diesem Schmerz stattfindet, das ist Annahme, Vergebung, Heilung, ein Liebesbeweis Gottes. Nirgendwo sonst hat Gott es so auf den Punkt gebracht, dass er dich liebt wie am Kreuz. Und vielleicht geht es dir so wie mir und du hast diesen Satz, Gott liebt dich, schon ein paar Mal zu oft gehört und irgendwie ist es fast schon nervig. Mir hat mal jemand gesagt, Samuel, weißt du was, Gott liebt dich nicht nur, der mag dich sogar, der findet deinen Humor witzig, der verbringt gerne Zeit mit dir. Und das hat mir total geholfen, das irgendwie nochmal so richtig zu verstehen. Anne, du möchtest uns ein persönliches Beispiel aus deinem Leben erzählen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin gespannt.
Ja, ich dachte, hier in meiner Gemeinde kann ich das mal machen. Ich war mein Leben lang eher auf der Spur der Minderwertigkeit unterwegs. Ich habe mich sehr angestrengt, Dinge gut zu machen, um dazuzugehören, um meinen Platz im Leben so zu erarbeiten. Ich habe nicht so viel inneren Zuspruch gehört. Also es heißt nicht, dass niemand es gesagt hat. Es ist nicht in mir gelandet. Also es ist schon viel passiert im Laufe der Jahre. Aber letztes Jahr ist es noch mal so eine Etage tiefer gegangen. Das macht Gott ja oft so, dass er mit gleichen Themen unterwegs ist bei uns und dann denken wir, oh, schon wieder, aber dann geht das einfach tiefer, weil er uns tief heilen möchte. Ich hatte letztes Jahr ein paar Monate, wo es mir ziemlich schlecht ging, weil alte Ängste, die ich eigentlich schon vor über 10 Jahren losgeworden bin, so massiv angeflogen sind, dass ich damit nicht klarkam. Und Gott hat nichts gemacht. Ich habe gebetet und er hat sich mir nicht genähert. Ich konnte mich ihm nicht nähern. Es wurde nicht besser. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass ich in meinem Leben mich sehr, sehr oft angestrengt habe, um Gott näher zu kommen. So dieses Gefühl von, ich muss was machen, damit er mich sieht. Ich muss wedeln, damit er mich hört. Und dann habe ich mich gefragt, wie hat mein Vater mich eigentlich getröstet? Wie hat mein Vater mir inneren Zuspruch gegeben? Und dann ist mir nichts eingefallen. Mein Vater ist ein introvertierter Mann, der spricht nicht so viel. Und er war Pastor. Und die Gemeinde war für ihn das Wichtigste. Und als mir das so bewusst wurde, muss ich ehrlich sagen, war ich richtig sauer. Und dann, weil es so klar auf dem Tisch lag, konnte ich sofort vergeben. Ich wollte es loswerden. Und seitdem merke ich, dass der Zuspruch Gottes tiefer in meinem Leben landet. Ich lese Psalm 139 und es berührt mein Herz. Und ich weiß, Gott sagt mir, Anne, du bist gut gemacht. Ich bin jetzt nicht besser, ich bin immer noch schwierig und hier das und jenes kann ich nicht so gut. Aber das ist nicht mehr so schlimm, weil dieser Zuspruch Gottes in meinem Herzen landet. Du bist gut gemacht, ich mag dich, ich finde dich gut. Und dann geht das noch weiter, weil mir dann nämlich etwas eingefallen ist, was mein Vater für mich gemacht hat. Das war, als hätte jemand eine Lampe angeknipst. Ich habe es aufgeschrieben und mir sind viele andere Dinge eingefallen, die mein Vater mit mir und für mich gemacht hat. So als hätte jemand so eine Schlamm-Dreckschicht weggespült und da wären so kleine Goldstückchen drunter. Und jetzt weiß ich, dass mein Vater mich liebt und ich weiß noch mehr als vorher, dass mein himmlischer Vater mich liebt. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass das einen Shift im Selbstbild macht. So in Richtung, da kommt was in Ordnung. Und das ist eigentlich jetzt so die Frage, was brauchen wir, um ehrlich zu werden vor Gott? Um dahin zu kommen, dass wir Heilung, dass wir Befreiung bekommen. Also ich würde sagen, es braucht diese Entscheidung zur Demut, zu sagen, Gott, ich bin noch nicht da. Das und das ist nicht in Ordnung. Oder da ist reale Sünde in meinem Leben. Da hat mich jemand so verletzt und ich tue jetzt nicht so, als käme ich selber damit klar. Und was ich gerade schon gesagt habe, auch wenn wir noch nicht so weit sind, das zu packen, dass wir nicht locker lassen. Ich bin über 60 Jahre die Tochter meiner Eltern. Da ist viel passiert und dieses größere Ding ist seit jetzt passiert. Und als zweites braucht es den Glauben an die Liebe Gottes. Diese Zuversicht, er liebt mich, auch wenn ich das jetzt nicht spüre. Dass wir das nicht spüren, hat ja oft mit uns zu tun, mit unserem Zustand, mit unserer Wahrnehmung. Und trotzdem stimmt es, dass Gott uns liebt wie kein anderer, dass er uns mag, dass er voll Aufmerksamkeit auf uns schaut. Ja.
Ja, vielen Soweit. Dank, Anne. Ich mache das mal hier nach hinten. Ich finde, die Kraft des Kreuzes wird mir zumindest ganz besonders dann klar, wenn ich mir die Konsequenzen anschaue. Was macht das mit Menschen, sich an diesen Ort des Kreuzes zu begeben? Und da haben wir heute auch schon Fatima erlebt, das hat bestimmt viele auch bewegt, das ist richtig schön zu sehen. Anne hat gerade eine Geschichte von sich erzählt, vielleicht kannst du was mit der anfangen, vielleicht nicht, aber es war Annes Geschichte und ich bin überzeugt, du hast deine. Und was die Kraft des Kreuzes bei all diesen Geschichten gemeinsam hat, glaube ich, ist, dass da Ordnung ins Chaos kommt. Das ist übrigens etwas, was sich wie ein roter Faden auch so durch das gesamte Alte Testament zieht. Im zweiten Vers der Bibel schon steht, wie Gott das Chaos, wörtlich das Tohuwabohu, ordnet, immer wieder Unterscheidungen vornimmt, um am Ende eine Welt zu schaffen, einen Garten zu kreieren, der von Schönheit nur so strahlt. Diese Sehnsucht danach, dass sich die Schönheit, dieser Urzustand der Schöpfung, in dem alle Dinge und alle Beziehungen wirklich intakt sind, dass der wiederhergestellt werden kann, das ist etwas, was wir im Alten Testament aus den verschiedensten Textgattungen immer wieder herauslesen können. Und ich glaube, Gott hat diese Sehnsucht auch in uns angelegt. Und dass im Kreuz diese Sehnsucht ihre Erfüllung finden kann. Und ganz wichtig, Ordnung ist hier nicht zu verstehen als Gleichförmigkeit, Verhinderung von Vielfalt oder Langeweile oder so, sondern als Intaktheit. Das Kreuz ermöglicht wieder Nähe zu Gott. Ich bin davon überzeugt, du bist geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wenn man es so radikal sieht, muss man eigentlich sagen, die Kraft des Kreuzes stellt den Normalzustand wieder her, so wie es sein sollte. Da kommt ein Zerrbild wieder in Ordnung. So wie es war ganz am Anfang, als man mit Gott noch spazieren gehen konnte. Aber die Kraft des Kreuzes macht nicht nur Ordnung im Chaos, sondern sie schafft auch Neues. Es ist nicht nur so, dass die verhedderten Fäden irgendwie geordnet werden, sondern da kommen auch neue dazu und alte werden abgeschnitten.
Ja, da will ich noch zum Abschluss zwei Verse zu lesen. In Galater 5, 25 lesen wir, durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Also damit Neues wachsen kann, muss Altes abgeschnitten werden. So wie bei einem Weinstock, da wird das tote, alte Holz entfernt, damit neue, bessere Früchte wachsen können. Und je mehr wir Gottes Liebe glauben, desto mehr Raum sie gewinnt, desto weniger brauchen wir diese alten Schutzschilde, diese alten Glaubenssätze. Jesus macht unser Leben neu. Er liebt uns, egal was wir tun, egal wie wir uns fühlen. Und wenn dann, nach so einer Entscheidung, und ich schneide jetzt was ab und ich glaube was Neues, dann kommt ja der Alltag mit seinen Herausforderungen, dann klopft das wieder an die Tür und tschack, wollen wir den Schutzschild hochfahren. Und dann gilt es, sich etwas anderem zuzuwenden, dem Neuen, was Gott gibt. Und da kann es helfen, einen Bibelvers zu nehmen. Also ich habe mir so überlegt, ich werde jetzt den Zephania-Vers auswendig lernen, dass Gott über mich singt, dass er sich über mich freut. Und den will ich kultivieren, so will ich Raum schaffen in mir für das, wie Gott über mich denkt. Und darum geht es, dass was Gott tut, wie er uns sieht, dem Raum zu schaffen, das anzuschauen. Und da, wo was nach oben kommt, was dem nicht entspricht, da ist das Kreuz mit der Kraft und mit Jesus, der real dort etwas tut für uns, um uns frei zu machen und heil zu machen. Galater 6, 14 sagt, ich aber kenne nur einen Grund zum Rühmen, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Weil er starb, starb auch diese Welt für mich. Und ich bin tot für ihre Ansprüche und Forderungen.
Jetzt sind wir ja hier. Wir sitzen hier in diesem Raum, vielleicht bist du online mit dabei. Und ich würde gerne die Frage stellen, wie können wir die Kraft des Kreuzes mehr in unserem Leben erleben?
Wir werden gleich das Abendmahl feiern und auch eine Lobpreiszeit haben. Wir feiern das Abendmahl, um den Ort des Kreuzes heute aufzusuchen. Und es liegt Kraft darin, dass wir das nicht allein tun, sondern als Gemeinde zusammen. Als Gemeinschaft derjenigen, die bekennen, dass sie die Kraft des Kreuzes brauchen und immer wieder neu für sich in Anspruch nehmen. Wenn ihr mögt, steht gerne auf. Wir wollen dich einladen, innerlich jetzt mit uns ein paar Schritte zum Kreuz zu gehen. Du hast gerade einige Gedanken gehört zum Kreuz. Du siehst vielleicht Stationen deines Lebens vor dir oder Menschen. Lass uns doch diese Möglichkeit jetzt nutzen, das, was uns bewusst ist, zum Kreuz zu bringen.
Und ich lade dich ein, so ehrlich wie es dir möglich ist, vor Gott zu treten. Mit all dem, was da vielleicht ist, an Enttäuschung, an Frust, vielleicht an tiefer Freude oder auch an Gleichgültigkeit.
Der Heilige Geist ist hier. Mag sein, du fühlst ihn, vernimmst ihn in der Musik, Mag sein, du kennst ihn oder hast zumindest eine Ahnung, dass er da ist. Auch wenn du ihn nicht wahrnimmst, er ist hier, er ist da.
Du darfst in diesem Moment hier gerade einfach sein, vor Gott, mit dem, was deine Themen sind. Du darfst dich ihm öffnen, wie Fatima es gesagt hat. Und lass mich dir sagen, du wirst ihn nicht überraschen, du wirst ihn nicht schockieren, egal was da ist. Und es ist auch nicht so, dass Jesus irgendwie auf einem hohen Ross sitzt und nur dann auf dich klarkommt, wenn du irgendwie Gedichte aufsagst oder auf Latein redest, sondern er versteht dich, er weiß eh, was in dir abgeht.
Vielleicht kommen Gefühle der Schwäche hoch oder Wunden, vielleicht sind da Unsicherheiten, Heimlichkeiten, Minderwertigkeitsgefühle oder Ängste, die Dinge nicht im Griff zu haben.
Gott lädt dich ein, dich von ihm lieben zu lassen unterm Kreuz, dich gesund lieben zu lassen, dass etwas Verkehrtes wieder in seine Ordnung kommt. Und du darfst ihm all diese Sachen geben. Jesus Christus, du bist hier, du bist real. Du hast am Kreuz bewiesen, wie sehr du uns liebst. Und wir wollen dahin kommen, dass wir das auch erkennen. Gerade dann, wenn es Momente gibt, wo es uns schwerfällt. Und mit all dem, was uns belastet, wollen wir jetzt vor dich kommen. Wir wollen es unter dein Kreuz bringen. Und in deinem Namen, Jesus, bete ich, dass du es wegnimmst und dass du die Ehrlichkeit, die wir dir gegenüber bringen, dass du uns damit segnest und vergibst und uns innerlich heilst. In deinem Namen, Jesus, du gekreuzigt hast.